In unserer Sendung Tondokument bringen wir einen Vortrag und eine Lesung. Zunächst spricht der Musiker und Autor Tom Sora über linke Intellektuelle im Dienst des Totalitarismus. Im Anschluss liest der Schriftsteller Uwe Tellkamp das Kapitel »Die helle Nacht« aus seinem aktuellen Roman »Der Schlaf in den Uhren«. Beide Beiträge wurden am 8. November 2025 bei der alternativen Buchmesse Seitenwechsel in Halle an der Saale dargeboten. Initiiert wurde die Messe von der Inhaberin des Buchhaus Loschwitz in Dresden, Susanne Dagen. Tom Sora spannt im Folgenden einen Bogen von den ideologischen Wurzeln der neuen Musik zur Zensur- und Diffamiermentalität in der gegenwärtigen Kulturpolitik. Mit besonderem Blick auf die musikalische Avantgarde und den sozialistischen Musiker John Cage.
Ich bin Musiker. Genauer gesagt, ich bin Komponist und Musiktheoretiker, was eine Rolle spielt hier. Als Komponist und Musikwissenschaftler habe ich lange Zeit im Milieu der sogenannten neuen Musik habe ich mich bewegt. Bei diesem Stichwort neue Musik breche ich schon meine Biografie ab und mache jetzt eine Klammer. Um zu erklären, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Dieser Begriff wurde nach dem Ersten Weltkrieg geprägt und bezeichnete damals schlichtweg aktuelle oder moderne Musik. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr dieser harmlose Begriff eine deutliche Veränderung. Das bewirkte maßgeblich Theodor W. Adorno. Dieser war einer der führenden Köpfe der Frankfurter Schule, wie Sie wissen, eine Gruppierung von marxistischen oder neomarxistischen Intellektuellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Adorno wurde zum wichtigsten ideologischen Mentor der neuen Musikbewegung. Dies geschah nicht zuletzt, nachdem er 1949 sein Buch »Philosophie der neuen Musik« hieß es, publiziert hat. Und in diesem Buch teilte Adorno die Musik in zwei Kategorien ein. Eine fortschrittliche und eine reaktionäre. Und da möchte ich sagen, dass dieser Begriff reaktionär eigentlich ein marxistisch-leninistischer Begriff ist, aus dem Jargon des Leninismus, und er bedeutet so viel wie bürgerlich und ist natürlich ganz negativ konnotiert. Die gesamte ältere Musik, also die, die nicht die neue Musik war, war reaktionär für Adorno. Die alte Musik sollte mit einer neuen, fortschrittlichen Musik ersetzt werden. Und das war eigentlich der Kern dieser Ideologie der neuen Musik. Die meisten Musiker und Musikpublizisten, die zur fortschrittlichen Fraktion dieser neuen Musik gehörten, hatten dieselbe Einstellung und dieselbe Aufteilung in zwei Kategorien. Ein Beispiel für diese radikale Haltung gegenüber der Tradition lieferte Pierre Boulez. Es ist einer der berühmtesten Komponisten der neuen Musikszene gewesen. Er ist schon gestorben. Und ich erzähle nur eine Kleinigkeit über ihn. 1967 forderte er in einem Spiegel-Interview auf, dass alle Opernhäuser in die Luft gesprengt werden. Ein anderer prominenter Vertreter der musikalischen Fortschrittsfraktion war der Komponist und Schriftsteller. Schriftsteller auch, John Cage, über den ich in meinem Buch natürlich viel geschrieben habe. Die neue Musik war ein Klangfluss ohne Melodie, ohne Rhythmus und ohne Harmonie. Das ist die Definition, die ich entwickelt habe für die neue Musik. Aus dieser neuen Musik wurde ganz bewusst jede Schönheit verbannt, denn es sollte eine ausdruckslose Klangkunst sein. Und ein erster Höhepunkt dieser Praxis war in den 50ern die massenweise Erzeugung sogenannter serieller Klangstrukturen. Diese destruktive Ästhetik war aber eigentlich gar nicht neu. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema. Sie war im Kern die aktualisierte Ästhetik der Avantgarde-Bewegung aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Sie sehen, das ist eine Reaktualisierung einer alten Ideologie. Deswegen wurden die Komponisten, die nach 1950 neue Musik komponierten, die wurden zur Avantgarde gezählt. Ich möchte Ihnen erzählen, warum diese neue Musik mit der Entstehung meines Buchs was zu tun hat. Ich habe nie an die Ideologie der neuen Musik geglaubt, nie. Aber ich habe mich zur Zeit meines Studiums als angehender Komponist probeweise auf sie eingelassen. Das dauerte jedoch nur sehr kurze Zeit. Mein Kompositionsstil war zwar modern, aber er ist modern, aber entspricht nicht den Prinzipien der Neuen Musik. Aber als Musikwissenschaftler, der ich auch war und bin, habe ich mich von Anfang an hauptsächlich mit der Neuen Musik beschäftigt. Ich wollte ihren ideologischen Hintergrund verstehen und ihre eigentliche Botschaft entschlüsseln. Das wollte ich als Musikwissenschaftler. Aber das bedeutete, dass ich mich gleichzeitig auch mit der Ideologie der Avantgarde beschäftigte. So bin ich also über das Thema Neue Musik zum Thema Avantgarde gekommen. Im Verlauf meiner Recherche war ich dann sehr überrascht zu erfahren, dass die Basis der Ideologie der Kunstavantgarde die revolutionäre Lehre des Marxismus-Leninismus war. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Es gibt natürlich Personen, die ein solches Buch ablehnen. Denn die Entlarvung der Destruktivität der linksextremen Avantgarde-Ideologie und die Aufdeckung ihres Ursprungs im Marxismus-Leninismus passt nicht jedem. Ein Rezensent schrieb, ich zitiere, das Buch ist ein brauner Dreck. Und weiter schrieb er, ich zitiere wieder wörtlich, Soras Buch ist scheiße, sogar gequirlte Scheiße. Es gab aber auch Musikerkollegen, die mir neben robuster Kritik ihre Entrüstung mitteilten und die mir auch noch väterliche Ratschläge gaben. So schrieb mir zum Beispiel einer mit Betroffenheit, ich zitiere, Tom, es ist beklemmend, was aus dir geworden ist. Ein anderer schrieb mir, ich zitiere wieder, sorry, aber das ist halt schlimmster Bullshit. Mache dich nicht mit reaktionären Tendenzen gemein und lass vor allem John Cage in Frieden. Ich fragte ihn darauf per Mail, ob er nicht vielleicht doch mein Buch in seinem Blog als schlimmsten Bullshit entlarven möchte. Er antwortete mir, dass er mein Buch auf keinen Fall besprechen würde, er wird es im Gegenteil vollkommen ignorieren. Und er schrieb mir noch, dass er auch allen anderen möglichen Rezensenten, die er kannte, und er kennt sehr, sehr viele, raten wird, es zu ignorieren. An diesen Beispielen sieht man, wie die moralische Überheblichkeit Hand in Hand geht mit Zensur und Ausgrenzung. Die meisten Rezensenten waren jedoch positiv. Publikationen wie Epoch Times Deutschland, Tichys Einblick, Junge Freiheit, Podcast von Kontrafunk, hier ist der Autor des einen Podcasts, und von Achkut sowie etliche einzelne Stimmen wie die von Vera Lengsfeld lobten mein Buch. Wer möchte, findet übrigens die Rezensionen in meiner Webseite tomsora.de bei der Rubrik Bücher, können Sie die Rezensionen, die Links sind aufgelistet. In diesem Buch vereinen sich mehrere thematische Stränge. Der Journalist Matthias Nikolaidis schrieb Folgendes dazu in seiner Rezension in Tichys Einblick, Zitat, es handelt sich eigentlich um drei Bücher in einem. Drei sehr kluge Abhandlungen, die ineinander greifen. Es verbinden sich Musik, Geschichte, Kunstgeschichte mit der Geistesgeschichte und mit den kulturpolitischen Tendenzen unserer Gegenwart. Zitat Ende. Der erste Teil des Buchs heißt Eine kurze Geschichte der Avantgarde. Der zweite hat den Titel John Cage politische Ziele, Ideologie und Strategie. Der dritte Teil heißt Das Kunstwerk als Propagandainstrument. Und der letzte, vierte Teil, einige psychologische Gründe für Cages Nihilismus. Ursprünglich war Avantgarde ein militärischer Begriff, der Vorhut heißt oder Sturmtrupp bedeutet. Die Aufgabe des Sturmtrupps im Krieg des 18. und 19. Jahrhunderts bestand darin, eine Bresche in die gegnerische Front zu schlagen. Dadurch sollten den eigenen Truppen der Sieg ermöglicht werden, durch diese Avantgarde. Und der Sozialist Henri de Saint-Simon übernahm diesen Begriff zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Dabei veränderte er seine Bedeutung grundlegend. Und zwar sollten jetzt die Künstler wie eine Sturmtruppe oder eine Avantgarde agieren. Jetzt stellt sich die Frage, im Namen wessen? Also sie waren die Avantgarde für den Sozialisten Saint-Simon. Die Künstler sollten im politischen Umgestaltungskampf in Richtung Sozialismus zur Propagandatruppe der führenden Elite umfunktioniert werden. Sie sollten dem Volk die Entscheidungen der Elite vermitteln und sie ihm schmackhaft machen. Sie sollten mit anderen Worten Propaganda machen für die führende Elite. Diese Propaganda sollte eine Bresche in die Meinungssturheit des Volkes schlagen. Deswegen nannte Saint-Simon seine Künstlergruppe Avantgarde. Die nächste Etappe ist, Lenin übernahm 100 Jahre später Saint-Simons Avantgarde-Ansatz und setzte die Künstler und die Intellektuellen ebenfalls als Avantgardisten der Partei ein. Sie sollten mithelfen, die kommunistische Revolution vorzubereiten. Das ist in vielen Schriften von Lenin geschrieben. Lenin betonte, dass die Propaganda das A und O der Revolution sei und forderte seine Avantgarde-Propagandisten auf, den Willen der Parteiführung gnadenlos durchzusetzen. Und ich zitiere Lenin etwas ausführlicher nur einmal. Lenin sagt, die Avantgarde soll so handeln, dass alle übrigen Trupps gezwungen sind, anzuerkennen, dass wir Kommunisten an der Spitze marschieren. Die Zeitungen müssen Organe der Parteiorganisationen werden. Die Literaten müssen unbedingt Parteiorganisationen angehören. Verlage und Leseräume, Bibliotheken und Buchvertriebe, all dies muss der Partei untergeordnet und rechenschaftspflichtig sein. Zitat Ende. Antonio Gramsci setzte nach Lenins Tod diese Strategie noch gezielter fort. Er verlangte den revolutionären Kampf noch entschiedener auf die Ebene der Meinungsmache zu verlegen. Die Propaganda wurde nun die Hauptwaffe zur Ermöglichung der kommunistischen, kollektivistischen Revolution. In meinem Buch beschäftige ich mich natürlich eingehend mit der Ideologie und den politischen Zielen der Künstler der Avantgarde auch. Das ist der politische Hintergrund, den ich jetzt gerade geschildert habe, aber ich habe mich eigentlich hauptsächlich mit Künstlern in dem Buch beschäftigt. Und also die Avantgarde-Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das waren Futuristen, Dadaisten, Surrealisten, inszenierten sich zwar als absolute Individualisten, sie waren es aber überhaupt nicht, wenn man ihre Schriften ein bisschen studiert. Sie waren Kollektivisten und wollten die westliche Gesellschaft zerstören, ganz einfach. Sie wirkten genau nach Lenins und Gramscis Leitlinien. Zum Beispiel die Futuristen, angeführt von Tommaso Marinetti, proklamierten eine radikale Ablehnung der Kultur und Zivilisation. Marinetti forderte, alle Kulturgüter zu zerschlagen und die Kultur selber zu vernichten. Und ich habe hier drei Zitate von Marinetti, die sind interessant. Also, Zitat, sagt Marinetti im Namen der Futuristen, wir wollen alle Museen, Bibliotheken und Akademien zerstören. Los, entzündet das Feuer in den Regalen der Bibliotheken. Ergreift die Spitzhacken, die Äxte und die Hämmer und reißt nieder. Reißt ohne Erbarmen die ehrwürdigen Städte nieder. Zitat Ende. Marinetti forderte die Zerstörung von Sprache und Denken. Ich zitiere ihn. Man muss die Syntax zerstören. Und dann sagt er weiter. Futuristische Dichter, ich habe euch gelehrt, die Intelligenz zu hassen. Zitat Ende. Die Dadaisten, die noch radikaler als die Futuristen waren, forderten unter anderem die Vernichtung der Denkfähigkeit und die Zerstörung des Gedächtnisses und der Kunst. Und Tristan Tzara, der Mitbegründer von Dada, erklärte, und ich zitiere wieder ausführlich, weil man muss den Ton hören, wir Dadaisten spucken auf die Menschheit. Logik ist falsch. Wir brauchen definitiv unverständliche Werke. Dada ist Vernichtung der Logik. Dada ist Vernichtung des Gedächtnisses. Dada ist Vernichtung der Zukunft. Zitat Ende. Selbstverständlich sollte der demokratische Rechtsstaat abgeschafft werden. Und ich zitiere seinen Satz. Wir, der dadaistische Zentralrat der Weltrevolution, da sieht man, welche Einstellung sie hatten, wir werden Weimar in die Luft sprengen. Es wird niemand und nichts geschont sein. Zitat Ende. Mit Weimar meinte er natürlich die demokratische und rechtsstaatliche Weimarer Republik. Was die Dadaisten forderten, ist eigentlich, was Hitler auch forderte und was er ein paar Jahre später auch durchsetzte. André Breton, das ist das Oberhaupt der Surrealisten, der war ein potenzieller Massenmörder. Ich zitiere ihn wörtlich, er wünsche sich, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen und wahllos, solange man kann, in die Menge zu schießen. Sehr interessant ist auch folgende Aussage von Breton, ich zitiere ihn wieder. Der sexuelle Zynismus muss als eine Langstreckenwaffe eingesetzt werden, um den Zusammenhalt der Familien und Völker zu zerstören. Dieses Zitat zeigt, dass es in linksextremen Kreisen vor 100 Jahren klar war, dass die gezielte Verwirrung der Sexualität als Waffe eingesetzt werden muss, um eben Familie, Gesellschaft zu zerrütten. In meinem Buch dokumentiere ich auf rund 40 Seiten diese Art von Zitaten. Manche sind noch schlimmer wie die, die ich jetzt gerade gelesen habe. Wer allein diese 40 Seiten des Buchs liest, wird wahrscheinlich das positive Bild, das er bis jetzt von der Avantgarde-Bewegung hatte, revidieren. Die Zerstörung der etablierten Werte und der natürlich entstandenen sozialen politischen Strukturen. Zerrüttung der Kulturinstitutionen. Zerstörung der korrekten Sprache und des Denkens, Bekämpfung der Logik, Abschaffung der Familie und des Volkes, Ausrottung der Religion, Zerstörung der Freiheit. Das Hauptziel der Avantgarde war stets die Unterwanderung und Umwandlung des Rechtsstaates und die Umwandlung in eine totalitäre, kollektivistische Diktatur. Die Avantgarde hatte viele politische Ziele und ideologische Inhalte der linken aktuellen Bewegungen vorweggenommen. Deswegen bietet die politische Agenda der Avantgarde etliche Analogien mit der Agenda der jetzigen Vogue-Bewegung. Ich habe bis jetzt also über die ideologischen Ursprünge der Avantgarde gesprochen, Saint-Simons, Sozialismus, Lenin, Gramsci, diese ganze Geschichte. Jetzt kommen wir in die Gegenwart. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die revolutionären Ideen der Avantgarde eine bemerkenswerte Wiedergeburt. Es entstand also nach dem Zweiten Weltkrieg eine Avantgardewelle, die der Literaturwissenschaftler Peter Bürger, der Spezialist in dieser Sache war, Neo-Avantgarde genannt hat. Dieser Begriff ist wichtig, um zu verstehen, dass es zwei Generationen oder Abschnitte gab. Und ich werde ab jetzt über die Neo-Avantgarde sprechen. Der Fokus der Neo-Avantgarde war auch kulturelle Transformation. Die ideologische Grundlage der Neo-Avantgarde war genau dieselbe, aber die Neo-Avantgarde hat ihre Vorgehensweise ein bisschen versüßt. Die war nicht mehr so martialisch und arbeitete auf dem Gebiet der Kultur und der Propaganda. Ein paradoxes Merkmal der Neo-Avantgarde-Künstler, zu denen auch John Cage zählt, ist das Verhältnis zum Staat. Die Neo-Avantgarde, also die alten Avantgardisten, waren auf sich selbst gestellt. Sie hatten Geld entweder von Mäzenen oder irgendwie. Aber die Neo-Avantgarde-Künstler waren vom Staat gefördert. Und das ist eben ein ganz neues Element nach 1950. Die Neo-Avantgardisten wurden zum Nutznießern des Systems, das sie gleichzeitig bekämpften. Und diese Situation wurde durch die Liberalität und die liberale Toleranz des Rechtsstaates ermöglicht. Zu dieser Neo-Avantgarde gehörte natürlich der Komponist und Schriftsteller John Cage, der einer der wichtigsten Künstler der Neo-Avantgarde war. Er wollte ganz einfach eine Diktatur. Er war ein absoluter Bewunderer von Mao Zedong. Er schrieb zum Beispiel, dass er ein methodisches Studium der Schriften Mao Zedongs hinter sich hatte und dass die Ideologie von Mao Zedong, ich zitiere, die Befreiung eines Viertels der Menschheit ermöglicht hatte. Ich zitiere nur zwei Sätze, er hat hunderte solcher Sätze geschrieben. Er hat ausdrücklich geschrieben, dass er den Kommunismus weltweit und den Maoismus weltweit wieder einführen möchte. Er hat auch auf zwei anderen Ebenen gewirkt, nämlich als Dozent in den Universitäten. Er hat sein Leben lang immer so Kurse gehalten an amerikanischen und auch europäischen Universitäten und hat er nicht nur seine Ideologie verbreitet, sondern er hat auch etwas gemacht, was Entschulung heißt. Das ist eine gezielte Zerstörung des Bildungssystems. Das ist ein System, die Entschulung. Zur Entschulung gehörte zum Beispiel die Abschaffung von Prüfungen. Cage unterrichtete oft ganz gezielt und bewusst wirklich nichts. was eine Verachtung von Wissen, Kompetenz und Verantwortung verdeutlicht. Er befürwortete die Sprachzensur. Er wollte die Eliminierung von Wörtern wie groß, stark, Kraft, Macht. Das war eine Praxis, die die heutige Vogue-Praxis vorwegnimmt. Passend zu der Entschulungsstrategie, die er praktiziert hatte, warb Cage in seinen Texten für ein ganz zerstörerisches Gesellschaftsmodell. Und da möchte ich Ihnen ein paar Punkte geben, die dieses Gesellschaftsmodell ein bisschen verdeutlichen. Er forderte die Abschaffung der Berufe und die Auflösung der Arbeitsteilung, um eine Gleichschaltung der Gesellschaft und die Eliminierung von Expertise und Kompetenz zu erreichen. Er forderte eine Welt ohne Arbeit, Denken, Verantwortung und Gefühle, in der Leistung keine Rolle spielen sollten. Nicht zuletzt plädierte er für die Abschaffung von Geld und Privatbesitz. Natürlich, er war Kommunist. Und er entwarf eine dystopische kollektivistische Vision, in der auch die Kunst und die Musik keinen Platz hatten. Das ist ja erstaunlich, weil er war ja ein Komponist. Selbst die Komponisten, also dieser Beruf, musste obsolet werden. Passend zu seiner Vision einer Gesellschaft ohne Kunst entwickelte Cage komplexe Methoden, die darauf abzielten, sprachliche und musikalische Sinnlosigkeit zu erzeugen. Cage hat ganz systematisch Methoden entwickelt, wie er den Sinn und die Bedeutung des Textes zerstört. Es entstehen Texte, die keinen Sinn haben. Und wir erinnern uns schon, dass die frühen Avantgarde-Künstler dasselbe wollten. Und wenn wir ein bisschen in die Gegenwart denken, dann erkennen wir diese Situation ja auch in der Sprachdestruktion unserer Tage, die ja auch ideologisch bedingt ist und die eigentlich dieselben Ziele verfolgt, nämlich die Zerrüttung der Intelligenz, des Denkens, der Kommunikation, wenn man also Wörter benutzt, die keinen Sinn mehr haben oder den gegenteiligen Sinn, dann ist die Kommunikation kaputt und der Zusammenhalt der Gesellschaft kaputt. Jetzt möchte ich zum Schluss noch festhalten, dass die Schwächung des Westens durch die jahrzehntelange Sabotagearbeit vieler arroganter und verantwortungsloser Künstler, wie zum Beispiel Cage, aber auch wie die Avantgardisten Anfang des 20. Jahrhunderts und wie viele Künstler auch heute und Intellektuelle, die Schwächung des Westens und die Probleme, die wir haben mit Repression, Zensur und was wir alles noch erleiden müssen, das haben diese Intellektuelle mitverursacht. Sie haben es nicht komplett verursacht, aber mitverursacht, so wie schreibt die Städter. Auf ideologischer Ebene haben subversive Persönlichkeiten ununterbrochen und leider erfolgreich Propaganda für die Abschaffung der Demokratie und der freien Marktwirtschaft betrieben. Sie wollten stets die westliche Gesellschaft destabilisieren und unsere Zivilisation zerstören. Das ist Klartext. Das ist wirklich, was sie wollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg trugen sie wesentlich dazu bei, dass die destruktive totalitäre Ideologie der frühen Avantgarde-Bewegung zum Mainstream wurde. Eine Entwicklung, die sich heute im Great Reset und in der Vogue-Bewegung fortsetzt. Es gibt zwar inzwischen viele Stimmen, die hervorragende politische Aufklärung leisten, aber die Auseinandersetzung auf der politischen Ebene, glaube ich, ist erst in ihrem Beginn und sie müsste meiner Meinung nach weitergeführt werden, und zwar verstärkt, denn das ist eigentlich die Ebene der Ideen, aus denen dann die politischen Programme erfunden und durchgeführt werden. Und deswegen finde ich, dass man die Aufklärung auf der künstlerischen, intellektuellen, ideologischen Ebene vertiefen müsste. Und damit bin ich fertig und danke Ihnen.
Sie hörten einen Vortrag des Musikers und Autors Tom Sora über linke Intellektuelle im Dienst des Totalitarismus. Es folgt eine Lesung des Schriftstellers Uwe Tellkamp aus seinem aktuellen Roman Der Schlaf in den Uhren mit dem Titel Die helle Nacht.
Die helle Nacht. Der Hörsaal Anatomie an der Liebigstraße trug zwei Aufschriften. Anatomia, Clavis et Clavus Medicinae über dem Südeingang. Hic gaudet mors succurrere vitae über dem Nordeingang. Christian, Seesack über der Schulter, Cello in der Hand, schob die Schwingtür auf. Der Seesack, ein vielfach geflicktes Gepäckstück aus Volksmarinebeständen, war prall mit Wäsche und Büchern gefüllt. Ein Atlas für Anatomie in 3 Bänden, Alverdes Grundlagen der Anatomie, Reklam- und Hermesbücher, dazwischen 2 Briefe. Von Steffen Kretschmar, genannt Pfannkuchen, ein Geburtstagsgruß mit dem Abdruck seiner rechten Hand. Der 2. Brief von Corbinian Krause, mit dem Christian im Gefängnis eine Zelle geteilt hatte. Corbinian studierte in Leipzig am theologischen Seminar. »Na dann«, sagte Christian ins Gesummen der Kommilitonen. 5 Jahre Militär, davon 1 im Armeegefängnis Schwedt und ein nachgedientes, lagen hinter ihm. Er war Arbeiter, ein sogenannter Bunese, in einer Karbidfabrik an der Saale gewesen. Als Gehilfe am Ofen Gustav im Chemiedreieck von Halle, Buna, Leuna. Samarkand, weil die Wasser wie eine Fata Morgana schillerten. Er hatte als Hilfsdreher in einem Lichtmaschinenwerk gearbeitet, auf einem Bagger in der Braunkohle, in einer Kälterei und noch in anderen Betrieben. Das war vorbei und doch auch wieder nicht, wie er festgestellt hatte, als er vor einer Stunde aus dem Zug gestiegen und den Geruch nach Asche, Industrie, alten Mietshäusern wahrgenommen hatte. Den Geruch von Leipzig. Kurze Unterbrechung, ist das alles zu verstehen hinten? Ist das okay? Vor dem Seziertisch in der Mitte des Hörsaalrunds wartete die Medizin mit auf den Rücken gelegten Händen. Das Gemurmel ebbte nur zögernd ab. Die Medizin trug einen weißen Kittel zu weißen Hosen, eine Brille, das Haar war an den Kopf geschniegelt. Die Hosen waren zu kurz über den Beinen, die Socken waren zu sehen, graue Socken mit Karo-Muster, ein wenig herabgerutscht auf Treter mit doppelten Schnürsenkelschleifen. Der Kittel saß eng um die klapperdürre Gestalt, die im aufkommenden Gekicher in einen Schulranzen griff und einen Wecker mit Läutglocken herauszog. »Wenn Sie in Zukunft weiße Kittel tragen wollen, meine Damen und Herren, können Sie auch Friseure werden. Schon 3 Minuten über der Zeit, die aus den Fugen ist. Wir hier aber haben uns mit der Anatomie zu beschäftigen, um Ihnen eine wichtige Grundlage für Ihren späteren Beruf zu vermitteln. Mein Name ist Oskar Haller, ich bin Histologe und Embryologe am hiesigen Anatomischen Institut.« Er wiederhole, sagte Haller, die Grundlagen noch einmal für die Herren der Schöpfung, die nach 3-jährigem Militärdienst, der Entlassung Anfang November und des Studienbeginns Anfang Oktober wegen bereits 1 Monat Vorlesungsstoff versäumt hätten. Sie könnten sich die Mitschriften bei ihren Kommilitoninnen in den jeweiligen Seminargruppen abholen. Die Histologie, begann Haller, sei die Lehre vom Gewebe, von griechisch Histos, Gewebe. Löwenhuck, Erfinder des Mikroskops, Virchow, nicht Virchow, meine Damen und Herren, sondern Virchow. Es heißt ja auch nicht, und grüßen Sie bitte Ihren werten Herrn Water. Von Virchow stammelt das Wort omnis cellula e cellula, jede Zelle aus einer anderen. Cella, sagte Haller, die Kammer, das Haus. Er ruderte mit langen, dürren Armen um den Seziertisch, das angeklatschte Haar glänzte im Hörsaallicht. Schemel quietschten im Takt der Zeilenwechsel. Es mochten 300 oder 400 Studenten sein, die in den Reihen auf Hallers Höhe saßen. Afrikaner, wahrscheinlich aus Angola, Namibia und Mosambik, die aus traditioneller Verbundenheit der sozialistischen Staaten untereinander gern Studenten nach Leipzig schickten. Haller kreidete kugelige, eiförmige, spindelförmige Zellen an die Hörsaaltafel. Am Ende der Vorlesung schrieb er in stacheliger Schrift: »Arbeiten Sie kontinuierlich. Lernen Sie lieber gleichmäßig als in Schüben. Lernen Sie das Lernen. Guten Start«, wünscht Oskar Haller. Als der Hörsaal sich geleert hatte, setzte sich Christian vor den Seziertisch, stimmte das Cello, spielte einige Takte, »Wann wir schreiten, Seit an Seit«. Leipzig. Es war gut, hier zu sein. War es auch gut, hier zu studieren? Medizin noch dazu, die weiße, kalte Kunst des Heilens? Haller hatte gewarnt. Jeder Student, der bekanntermaßen an einer Demonstration teilnahm, würde exmatrikuliert werden. Einige Studenten zischten, auch Christian. Seine Nachbarin beobachtete ihn. Sie erinnerte ihn an Verena, er hatte seit der Armee nichts mehr von ihr gehört. Das Wohnheim, Die Nürni, genannt nach der Adresse an der Nürnberger Straße, glich einem Schiffsspeicher, der außen die Form noch hielt, innen aber längst verfault war. Der Putz war abgebröckelt, die Treppenstufen ausgetreten, die Flure zugig, die Fenster undicht. Es roch nach Essen. Christians Bude lag unter dem Dach, im sogenannten Afrika-Flur. Nebenan war die Wohnheimbibliothek, in der, behütet von einer mitleidigen Bibliothekarin, der medizinische Faschingsrat tagte. Vor der Gemeinschaftsküche waren Studenten versammelt. Sie johlten auf, als der Koch einige schon schlaffe Nudeln aus dem Topf fischte und an die Decke warf, wo sie kleben blieben. Die ganze Küchendecke war mit angetrockneten Spaghetti bedeckt. Christians Bett war belegt. Einer der Kommilitonen hatte eine Freundin ohne Unterkunft. Die Freundin würde vorläufig tags schlafen, wenn die anderen Vorlesungen hatten. Nachts, wenn die anderen schliefen, wäre sie in der Bibliothek, wofür sie allerdings noch einen Nachschlüssel brauche. Oder im Keller, dort gäbe es eine Kammer mit Gerümpel, sie habe sich darin eine Nische gegraben. Ein Tuch mit dem Porträt des Palästinenserführers Yasser Arafat an der Wand über dem Tisch. Arafat grüßte mit erhobener Faust, unter seinem Kopf zwei gekreuzte Kalaschnikows. »Du machst Musik?« Der kleinere von beiden wies auf Christians Cello. Er blätterte in einem Playboy. Der andere gab Christian eine Isomatte. Hier im Wohnheim sei immer wieder mal was frei, manchmal bei hübschen Frauen. Christian kannte die Gemeinschaftsduschen von Waldbrunn bis zur Saale. Das hastige Ausziehen vor einer gekachelten Wand mit Brauseköpfen, gegenüber eine Reihe Waschbecken, keine Zwischenwände wie im Bad in der Querleite beim blinden Untern, niemals die Badeschlappen vergessen, Fußpilzgefahr, hastiges Einseifen mit Blick auf die Tür, beim Aufdrehen des Wasserhahns erst ein Schwall kaltes Wasser, dann Getröpfel, aus den Nachbarduschen ebenfalls nur Getröpfel, die Angst, nackt gesehen zu werden, die peinigenden Blicke der anderen nach unten, die verletzte Intimität in den Männerduschen, die Scham. Die Frauendusche befand sich über den Gang neben der Männerdusche. Auch hier keine Trennwände. Als er nachdachte, für wen verletzte Intimität schlimmer sein mochte, für Frauen oder Männer, hörte er in der Männerdusche eine Frau singen. Die Tür war abgestoßen, aus Pressspan, an der Bodenkante, wo die Feuchtigkeit stehen blieb, aufgeplatzt. Manchmal, wenn wir von einem Musikabend bei Niklas Tietze gekommen waren, hatte Christian eins der Lieder aus der Winterreise nachgesungen, eine Melodie aus dem Streichquartett »Der Tod und das Mädchen«. Etwas vom Ernst dieser Musik war auf Christians Stimme übergegangen. Er sang gut, er hatte einen schönen Bariton. Er hatte seine 2 Liter Panzerwasserflasche mitgenommen. Wenn aus dem Duschteller nichts mehr kam, konnte er sich mit dem Inhalt der Panzerwasserflasche vom Seifenschaum befreien. Mit jeder Sekunde wuchs das Risiko, dass jemand hereinplatzte. 5 Duschen in einer Reihe vor aschbraun gekachelter Wand. Über Fliesen der Farbe Ochsenblutrot, deren Fugen zu Gittern von ungleichmäßig verteiltem Schwarz geworden waren. Schemel aus knochenhell gelaugtem Holz, auf einem lag ein Handtuch. Die Frau seifte sich ab, sang Tina Turner. Dampf füllte den Körper ein, es gab also Warmwasser. Das Neonlicht von der Doppelröhre an der Decke erhellte die Reihe Waschbecken den Duschen gegenüber. Spiegel und Fenster waren beschlagen. Die Frau seifte sich unter den Achseln mit einem hellen Waschlappen. Der dunkle, für unten, lag auf einem Ziegelstein, der wiederum auf einem niedrigen, den Duschbereich begrenzenden Sims stand. Auch Anne hatte so erzogen. Man wäscht sich nicht mit der bloßen Hand, sondern mit Waschlappen, und zwar mit 2, einem für oben, für den Oberkörper bis zur Taille, einem für unten. Der Waschlappen lag zusammengefaltet, als dürfte er den Ziegel so wenig wie möglich berühren. Christian starrte auf den Rücken, den Hintern, die Beine. »Entweder raus und du wartest«, rief ihm die Frau zu, »oder du kommst rein, es zieht.« Ina in der Wanne mit Siegbert, damals im Garten des 1000-Augen-Hauses. In Leningrad hieß es, sauber oder verklemmt. Unter der Dusche erfuhr er, dass sie die Freundin war, die nachts im Keller oder an der Wohnheimbibliothek lernte. Jette. Die Frauenduschen hier seien defekt, sie habe keine Lust, auf andere Etagen zu gehen. Christian beschloss, die Sachen vorläufig abzustellen und zu Corbinian zu fahren. Er genoss das Schweigen, die Geräusche, die Passagiereroberung der fremden Stadt. Dresden war versunken, unwirklich, und dass man sich in einen Zug setzen und dorthin fahren, dort ankommen konnte, dass es andere Städte außer der, in der man gerade war, tatsächlich gab, erschien ihm einigermaßen fantastisch. So hatte er heute während der Zugfahrt auch über Leipzig gedacht, als Dresden ihm noch wirklich vorgekommen war. Leipzig hatte den Uniriesen und das Gewandhaus, das Konsumentkaufhaus genannt Blechbüchse, die noch verwirrende Vielzahl der vom Ring abzweigenden Straßen. Hier also würde er leben. Er stieg im Waldstraßenviertel aus, das er aus Erzählungen Menos und Richards kannte. Das Zentralstadion lag in der Nähe und das Rosental. Hier war die Luft anders als auf der Goethestraße, die er vom Hauptbahnhof in Richtung Universität gegangen war. Feuchter, stiller. Der Spätherbstgeruch von Alleebäumen hing darin, von Abendbrotküchen mit guten Beziehungen zum Fleischer. Das Haus, in dem Corbinian wohnte, lag am Ende der Funkenburgstraße, die hier an den Elstermühlgraben grenzte. Thomas Vogelstrom 4x Klingeln stand in Sütterlin Kugelschreiberschrift auf einem Heftpflasterstreifen. Von wem wollte einer besucht werden, der seinen Namen in Sütterlin neben die Klingel schrieb? Mit Kugelschreiber. Wohl damit Regen die Schrift nicht verwischte. Thomas Vogelstrom, der Sohn des Malers Vogelstrom, inzwischen selbst Maler oder zumindest Student an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Er wohnte in Dresden im Spinnwebhaus am Buchensteig. Christian war mit Meno im Atelier des alten Vogelstrom gewesen, hatte aber an den Jungen nur flüchtige Erinnerungen. Unter Vogelstroms Namen waren weitere Heftpflasterstreifen geklebt. Neben Corbinian Krause stand 8x Klingeln. Die Heftpflasterstreifen auf dem Klingelschild waren hässlich, die Kuli-Schrift auf dem Gewebe verschmiert. Es schrieb sich schlecht auf Pflaster, noch dazu Sütterlin. Christian klingelte 11-mal. Oben wartete eine Riesin im Sari. Wissen Sie, wenn das Fräulein ganz unten am Tag 5-mal Besuch kriegt und das Komfort junger Mann, dann klingelt's hier ununterbrochen. Herr Krause murkst im Schuppen an meinem Motorrad rum. In den vergangenen 2 Jahren hat er 1-mal die Brötchen geholt und ganze 3-mal seinen verfluchten Ofen von der verfluchten Leipziger Asche befreit. Stella Chimmer, Angestellte der Leipziger Möbelbranche. Sie schob ihn in die Küche, drückte ihm einen Kartoffelschäler in die Hand, erzählte von ihrem verstorbenen Mann, dem sie die große Wohnung und auch sonst manches verdanke, wenn auch leider nicht ihren Sohn. Das hat er sehr anständig genommen. Stella, hat er gesagt und seine Zigarre geschwenkt, das ist deine Sache, ich hab schon eine neue Wohnung. Schälen Sie, meine Herren, der Hunger wird groß sein. Der Herr Maler frisst für 3 und der Oliver, jetzt studiert er immerhin, aber was? Sie warf die geschälten Kartoffeln in die Spüle. Aus dem Lumich sei nichts rauszubekommen. Christian sah auf die Uhr. Er hatte eine Verabredung in der Moritzbastei. Sie wollten die Entlassung von der Armee feiern, den Beginn des Studiums eines neuen Lebens. Stella setzte einen Topf auf den Herd und versuchte, das Gas anzuzünden. Sie benutzte einen Elektrozünder. Christian dachte an die Karawelle, von der er heute aufgebrochen war. Richard in der Klinik, Anne irgendwo bei Bürgerrechtlern. Auf einer Versammlung des neuen Forums, auch sie hatte einen solchen Elektrozünder benutzt. Christian hatte als Kind damit gern herumgespielt. Das Knistern des feinen Lichtbogens faszinierte ihn. Die Mauer ist offen. Corbinian wischte sich die Hände an einem Lappen ab, stellte das Radio an. Stella hörte zu, riss das Fenster auf. Geschrei, Gebrüll von den Nachbarn. Wahnsinn, Wahnsinn. Stella meinte, wenn man die Grenze wieder dicht machte, wäre man mit einem Mal alle Unzufriedenen los. Corbinian wollte sofort aufbrechen. Stellas Motorrad, eine EZ, hatte zwar einen Beiwagen, war aber noch nicht repariert. Christian blieb in Leipzig. Leere Straßenbahnen, Massen von parkenden Autos vor dem Bahnhof, Ampeln auf Grün, aber niemand, der sie überquerte. In einer Werkhalle sah er einen einzelnen Mann auf einem Stuhl vor stillstehenden Maschinen sitzen. »Sind Sie Schweißer?« rief der Mann. »Haben Sie eine Übernachtung?« »Im Frauenruheraum.« Das Gesicht des Mannes wurde hell. »Sie könnten auch zu mir, 2,5 Zimmer, aber ich habe Frau und 3 Kinder. Wenn Nachtschicht und Betriebsschutz nicht kommen, muss ich hierbleiben.« Schweißen konnte er nicht, aber der Mann, Brigadier, zeigte ihm, wie man Gabelstapler fuhr. Sie beluden einige Lastkraftwagen, fuhren zu einem Partnerbetrieb. Dort harrte der Lagerverwalter aus. Die beiden luden Christian auf ein Bier und auf eine Vogelkunde-Expedition der Leipziger Ornithologischen Gesellschaft ein. Im Frauenruheraum des volkseigenen Betriebes gab es eine Pritsche. An der Wand gegenüber den einfühlsam blickenden Staatsratsvorsitzenden, in einem Spind 2 Kisten. In der ersten lachte eine junge Frau von Lilienmilchseife der Firma Steckenpferd. Die zweite war voller Zahnbürsten made in Hongkong. Er schlief nicht, es war auch noch viel zu früh. Er ging wieder nach draußen, lief durch Straßen, auf denen Straßenbahnen ohne Insassen und Fahrer standen, stieg ein, setzte sich auf den Fahrersitz und probierte an Knöpfen und Hebeln herum. Nichts geschah. Vielleicht hatten die Oberleitungen keinen Strom mehr, da auch die Kraftwerke im Westen waren. Er sah kein Licht in den Häusern. Im Zentrum standen Menschen um Kofferradios, hielten Sektgläser in den Händen. Vor dem Gewandhaus gaben Musiker ein spontanes Konzert. Auf den Straßen wurde getanzt, gejohlt, man umarmte, beglückwünschte einander. In einer offenen Wohnung stand ein Topf mit Blumenkohl auf dem Küchentisch. Das Wasser war noch lauwarm, der Blumenkohl zerkocht. Die Löffel waren unbenutzt. Er fühlte sich wie ein interessierter Tourist unter Einheimischen, die mit solcher Neugier rechneten und sich darüber freuten. Sonst hätten sie die Türen nicht offen gelassen. Er ging von Wohnung zu Wohnung, besah sich, wie sie eingerichtet waren. Eine hatte Bücher bis zur Decke. Auf einem Plattenspieler lagen Bachs Goldberg-Variationen mit Glenn Gould, Eterna-Lizenz. Gould sah ihn vom Cover an. Verständnis, ja, Diebsfreude schien in den Augen des Pianisten zu geistern. Die Wohnung hatte 4 Zimmer, das Schlafzimmer 2 aneinandergerückte Betten, aber nur eins war benutzt worden. Im Bad Rasierzeug und ein Herrenbademantel, nichts, das auf die Anwesenheit einer Frau hinwies. Keine Strumpfhose über der Kantausgabe, keine Kinderfotos, im Kühlschrank keine Diätmaßnahmen. Christian nahm ein Stück Papier, ob er hier zur Untermiete wohnen könne. Er spiele Cello, schätze die auf dem Plattenspieler liegende Aufnahme. Er wolle wiederkommen, dann aber nicht auf diese Weise. Er legte das mit Bleistift bekritzelte Zeugnis seines Hausfriedensbruchs gut sichtbar auf den Tisch. Dann auf die Schallplatte. Aber vielleicht hatte der Bewohner gerade zu dieser Platte eine besondere Beziehung und wäre nicht beglückt, auf dieser Beziehung einen solchen Zettel zu finden. Er besah sich die Bücher, überlegte, den Zettel ins kommunistische Manifest zu stecken, ob aber der Bewohner die Nachricht in diesem Buch auch finden würde, ob er dann nicht damit zur Polizei gehen oder an den Besuch gewisser Truppenteile denken würde. Er legte den Zettel auf den Tisch zurück, schrieb einen Gruß an Unbekannt dazu, mit einer Bitte um Entschuldigung für die ungewöhnliche Kontaktaufnahme. Marx, Engels und Lenin in den Bücherregalen, dazu die Goldberg-Variationen. Liwa stand am Klingelschild. Als er das Haus verließ, war der schwarze Himmel von Glutstreifen durchzogen. Er klingelte in der Funkenburgstraße. Vogelstroms und Corbinians Zimmer waren abgeschlossen. Stellas Sohn Oliver feierte eine Bratkartoffelparty mit Schornsteinfegern. Sie hatten die Sofas im Wohnzimmer belegt. Ihre Arbeitskleidung lag in säuberlichen Haufen auf dem Boden, die Schornsteinfegerkugeln hingen über den Stühlen. »Neben mir ist noch ein Platz frei«, bot Stella an, »wenn sie's nicht geniert.« »Oh, keine Sorge, ich werde nur ein bisschen singen, wie wir nachher. Das mache ich immer so, wenn ich nicht schlafen kann. Brauchen Sie Handtücher, Waschzeug?« Er hatte Lilienmilchseife und eine Zahnbürste made in Hongkong aus dem Frauenruheraum mitgenommen. Dann lag er neben Stella Chimmer im Bett. Zwischen ihnen eine Stoffwurst, an die sich Stella, wie sie sagte, im Schlaf klammern würde. Es war ein riesiges, bei jeder Bewegung wie ein Schiff auf Hochseewellen schaukelndes Bett, ein Prachtexemplar der Leipziger Möbelbranche. Das Bettzeug roch nach Lavendel. »Darf ich Sie kurz mal umarmen?« fragte Stella nach einer Weile. »Mich hat schon lange niemand mehr umarmt.« Jemand hatte in eine Kamera gesprochen. Jemand hatte das, was er sagte, mit einer anderen Kamera aufgenommen. Jemand hatte das, was jemand in die Kamera gesprochen hatte, vor einer Kamera geändert. Hatte nicht gesagt, was der andere gesagt hatte, sondern, dass die Grenze geöffnet worden sei. Und weil er es in eine Kamera sagte, konnten die Zuschauer, die an der Grenze standen, sagen, dass es im Fernsehen gesendet worden sei. Und weil es im Fernsehen gesendet worden war, musste es Wahrheit sein, da die meisten es für Wahrheit hielten. Und so war es nun Wirklichkeit geworden, denn am Anfang war das Fernsehen und ganz am Anfang war das Westfernsehen. Und so konnte man, sagte jemand im völlig überfüllten Zug nach Berlin, der durch das dunkle, zerrüttete Land jagte, sagen, dass dies die erste Fernsehrevolution der Geschichte sei. 9. November, dachte ich, eingekeilt zwischen Vogelstrom und Corbinian, die allein vom Druck fremder Körper gehalten wurden und beklommen atmeten. 9. November 1989. 9. November 1918. 9. November 1938, Reichskristallnacht. Und heute die Mauer auf. Muriel hatte mir einen Brief geschrieben aus Prag, ein etwas durcheinandergeratenes Papier, aus dem mir ein verletzter und hochmütiger Satz in Erinnerung geblieben war. Christian und ich sind die einzigen in unserer werten Familie, die wirklich bezahlt haben. Die anderen brüsten sich und sind doch nichts als angepasste Feiglinge. Sie haben uns allein gelassen. Ich versuchte, mit den Bildern fertig zu werden, die mich aus der Vergangenheit bedrängten. Mit der Angst und der Leichtigkeit. So vieles war geschehen, worüber ich hilflos grübelte, worüber ich mir Klarheit verschaffen wollte. Wir erreichten Berlin, mussten weit vor dem Bahnsteig aussteigen. Auf den Gleisen stauten sich die leeren, nicht abgefahrenen Züge und die gerammelt vollen Ankommenden. Auch die Schaffner und Lokführer stiegen aus und schlossen sich den Menschenmassen in Richtung Grenze an. Die Schlange der Trabis, zwei Takter mit Abgasgestank, tuckerten über die Grenze ins verheißene Land. Vogelstrom wies auf den Himmel über West-Berlin. Hellgrüne Schlacken in Orange, Widerschein von Baustellen, des Kuhdamms oder der Straße des 17. Juni mit der Siegessäule. Riesengroß und mit der immensen, unberührbaren Ruhe von Halluzinationen drehten sich auf Hochhäusern die zu Heereszeichen geronnenen Talismane des Westens. Der Mercedes-Stern, welche Klarheit der Aussage, welche Kraft in diesen einen Kreis drittelnden Speerspitzen des Fortschritts und der deutschen Wertarbeit. Dieser Stern, kühn, einfach, nicht weiter reduzierbar, ohne das Zeichen und seine Energie zu zerstören. Hoch über den Straßen drehte er sich auf einem Wolkenkratzer, nicht so aufdringlich, belastet und plump wie der Sowjetstern, nicht der Stern der amerikanischen Armee, kein Adventsstern, kein Duft nach Pfefferkuchen und Weihrauch, das Stammestattoo der wohl berühmtesten bundesdeutschen Motorenschmiede. Ein kriegerisch-männlicher und gleichwohl pantereleganter Stern, jetzt verstand ich Robert, der im Alter von 14, 15 Jahren diese Sterne von den entsprechenden Kühlerhauben gewürgt hatte. Erstrangige Tauschobjekte, begehrtes Sinnbild des Westens. Corbinian kniete sich hin, küsste den Asphalt. Wir liefen schweigend, ganz Auge und Ohr, auf den weißen Kern der Stadt zu. Gegen den Nieselregen schlug ich die Kapuze meiner Parka hoch. Schon das glatte, blank gewaschene Schwarz der Straßen war etwas Neues. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass Straßen keine Schlaglöcher hatten und selbst die sattweiß gezogenen Mittellinien von Wohlstand, Akkuratesse, Sauberkeit zeugten. Ostdeutsche Straßen glichen nach Einbruch der Dämmerung alten, düsteren Echsen, deren Haut narbenbedeckt und mit Häusertumoren bewachsen war. Die wenigen Passanten weckten sie nicht aus ihrer Totenstarre. Hier waren die Straßen von Laternen beleuchtet, in denen alle Lichter brannten, keine Lampe zerschlagen war, oder von Nachtfüchsen, denen Privateigentum alles und Volkseigentum nichts bedeutete, herausgeschraubt. Verschwenderisch und ohne die Schatten, die im Osten die Spitzel, die Losungsschreiber, die Verliebten und die Diebe verbargen, warfen die Lampen der Westberliner Straßenbeleuchtung ihr Produkt, ein seidiges Westlicht, auf die seidigen Weststraßen, sodass man jedes Auto, jeden Passanten sehen konnte und das Gefühl hatte, dass selbst die Ratten der Westberliner Kanalisation, sofern es diese schmutzigen Tiere hier im Westen überhaupt gab, auf eine vermutlich mit Westabfällen zusammenhängende Weise Westratten sein müssten. Erst jetzt, in der Nähe des Kuhdamms, dessen Pulsen schon zu spüren war, begriff ich die Bedeutung des Worts Ossi, das ich in dieser Nacht bereits im Zug immer wieder gehört hatte. Ossis, das waren wir, in den ärmlichen Parkas, in deren Taschen das falsche Geld steckte. Wir, wach und vorsichtig wie Indianer, die durch einen Zauber aus dem Amazonasregenwald in eine Metropole katapultiert worden waren. Wir, mit unseren Gefühlen zwischen Freude und Beklemmung, ein Zwiespalt, über den auch Vogelstroms betont selbstbewusstes Auftreten nicht hinwegtäuschte. Er behauptete, West-Berlin zu kennen, aus Büchern. Diese sonderbare Insel, wie er sagte, habe ihn schon in einem Alter interessiert, in dem andere Jungs Abenteuerhefte verschlangen und sich an Karl Mays Romanen ergötzten. Sein Vater besitze eine kleine Bibliothek über Städte. Vom Kudamm drang Gegröhl und Jubel, Ossis. Und ich spürte bei allem wieder aufschwappenden Hass auf das System, den Staat, der nun wohl zusammenbrach, kleinkarierte Staatsvertreter, dass ich dazugehörte, dass ich die Freiheit der Wahl nicht haben würde. Die anderen hier in diesem Glitzergebiet würden mich zu einem Bewohner der Welt hinter der Mauer machen, ob ich wollte oder nicht. Von Lastwagen herab wurden Bananen verteilt. Hände reckten sich, Männer hüpften den gelben Früchten entgegen wie kleine Kinder, denen man Süßigkeiten zeigt und sie über ihre Höhe hält. Frauen drängelten sich nach vorn mit brutaler Kraft. Eine schob Vogelstrom beiseite, als wäre er nichts weiter als ein im Weg stehender leerer Karton. Die ganze Straße war voller Lastwagen mit Bananen. Von allen Seiten strömten Menschen, schrien und keiften, rempelten rücksichtslos, um an die besten Plätze zu gelangen. Ich beobachtete die Lastwagenstraße ab, die sich zu einer Kette aus flimmerndem Gelb über schwarz verdichteten Köpfen reihten. Gelb, das auf und ab wogte, eine in der Hektik und im Abstand merkwürdig träge Dünung aus einem aufblitzenden und wieder verschwindenden Rohstoff. Mal konzentriert, mal nur in spärlichen Tupfen vorhanden, aber nie als gesättigter, reinglänzender Block. Treibhausgeruch breitete sich aus. Die Bananen waren wohl nicht mehr frisch. Ich fing eine auf, die ein Mann vom nächststehenden Lastwagen in die Menge warf. Die Schale war mit braunen Flecken übersät. Der Mann auf dem Lastwagen hatte kaum die Plane gehoben, als das Fahrzeug schon gestürmt wurde. Ich wurde mitgerissen, verlor die Banane, sah einen Schuh, der sie zu Mus quetschte. Der Mann oben auf der Ladefläche hob erschrocken die Hände. Der Lastwagen wankte. Zuerst warf der Mann die Bananen mit wilden Gesten herunter, als wären sie Abwehrzauber. Als könnte er sein Leben retten, wenn er so lasch, rasch wie möglich alles rausschmiss. Nach dem ersten Anprall, dem der Lastwagen standhielt, wich die Angst vom Gesicht des Mannes. Er wurde langsamer, begann einzelne Gesichter zu taxieren, versprach Bananen hierhin und dorthin, begann zu scherzen und nach kleinen Kunststückchen als Gegenleistung zu verlangen, bevor er die Ware in die Menge warf. Nicht mehr nur freigebig, sondern schon verächtlich. Ich bekam eine erste Lektion in neuen Marktgebräuchen. Ich sah einem Händler zu, der jenen Kunden insgeheim verachtet, der es ihm zu leicht macht, weil er sein Begehren allzu deutlich erkennen lässt. Keiner der Andrängenden aß die Früchte, die er bekam. Die meisten hielten sie in den Händen oder hatten sie viel ergattert in den Armbeugen. Dann blieben sie unschlüssig stehen, vor- und zurückgeschubst von denen, die noch nicht genug hatten, wurden beiseite getrieben, betrachteten ihre Beute glücklich und ratlos. Sie hatten nicht genug Taschen für die Bananen und begannen verzweifelt zu essen, vielleicht, weil sie das bei anderen sahen, vielleicht, weil sie nicht wussten, wohin mit den Bananen und sie nicht durch die weite, mit so vielem anderen noch lockende Stadt tragen wollten. Der Boden füllte sich mit Bananenschalen. Corbinian hielt eine einzelne Banane in der Hand und betrachtete sie bekümmert. Inmitten eines Wirbels von Habsucht musste er sie eng am Körper halten, ähnlich wie Demonstranten ihre Kerzen eng am Körper gehalten hatten. Vogelstrom watete mit kampfeslustig ausgestreckten Armen durch Bananenbrei, wehrte sich mit Fausthieben gegen zuschnappende Griffe links und rechts von ihm Gewipp und Geschlinger, abrupt hochgeworfene Füße, die Schuhsohlen beflügelt mit Bananenschalen. Ein Tanz von Südfrüchte-Jongleuren, die gleichzeitig nach Halt krallten und sich nur gegenseitig erreichten, gegen die Haltsuchenden, die ihre Bananen als gelben Tusch in die Luft warfen.
Sie hörten eine Lesung des Schriftstellers Uwe Tellkamp mit dem Titel »Die helle Nacht« aus seinem aktuellen Roman »Der Schlaf in den Uhren«. Er las bei der alternativen Buchmesse »Seitenwechsel« in Halle an der Saale, initiiert von der Inhaberin des Buchhaus Loschwitz, Susanne Dagen.